Christine, hast du bestimmte Taktiken, um gut einzuschlafen?
Auch bei mir sind es am ehesten so die Gedanken, die mich manchmal vom Einschlafen abhalten. Und ich stelle mir dann oft vor, ich gleite so auf meinen Langlaufski durch eine Winterlandschaft mit so einem ganz schönen tänzerischen Schritt, den es da gibt. Und die Vorstellung, die hilft mir meistens dann ganz gut wieder in den Schlaf.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über ein wichtiges Thema, das wirklich viele Leute beschäftigt. Und zwar, wie wir gut einschlafen können. Es gibt ja ganz schön viele Tipps dazu. Die gehen wir mal durch. Und du, Christine, du hast natürlich wie immer spannende Fakten aus der Schlafforschung mitgebracht.
Ja, wir schauen heute genauer drauf, was für Faktoren uns das Einschlafen schwer machen und was wir schon am Tag dafür tun können, um nachts gut zu schlafen. Denn guter Schlaf beginnt schon am Tag.
Oh ja, und am Ende unserer Folge, da fragen wir uns in unserem Mythencheck, ob Cognitive Shuffling wirklich so ein Wundereinschlafmittel ist oder ob das eben alles ein Mythos ist. Das ist ja so eine Technik, die wird gerade überall im Netz empfohlen. Dabei soll man zum Einschlafen einfach wild Wörter aneinander reihen, so im Kopf. Bisschen wie so eine Kreativversion von Schäfchen zählen. Und Christine, du hast extra für heute auch noch eine Übung vorbereitet.
Ja, ich nehme euch mit auf eine Fantasiereise in die Natur.
Oh, darauf freue ich mich schon sehr. Für euch extra vorbereitet von Schlafforscherin Dr. Christine Blume eine Einschlafübung, hört ihr am Ende unserer Folge. Christine, wir können sagen, für viele Menschen ist Einschlafen ein Thema. Sie haben Probleme damit. In Umfragen, da geben ja häufig um die 40% oder mehr der Deutschen an, dass sie erstmal ganz allgemein Probleme mit ihrem Schlaf haben. Das können natürlich viele Probleme sein. Aber ich habe mich mal speziell umgeschaut nach Befragungen, wie viele Menschen sagen, dass sie nicht einschlafen können. Die Techniker Krankenkasse, die hat da eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, 2017 war das, und hat dabei herausgefunden, dass in manchen Bundesländern über ein Fünftel der Menschen sagen, ja, ich habe Einschlafprobleme. Das sind natürlich Werte, die schwanken von Bundesland zu Bundesland. In anderen Bundesländern ist das nicht so hoch, diese Zahl. Aber so diese Höchstwerte in einigen Bundesländern, jede fünfte Person, das ist schon heftig.
Ja, und Frauen sind häufiger davon betroffen. Und ich habe dazu auch eine repräsentative Studie des Robert-Koch-Instituts noch gefunden, in der Erwachsene in Deutschland zwischen 2008 und 2011 zu ihrem Schlaf befragt wurden. Und da stehen 10 Männern, die mindestens einmal pro Woche Einschlafprobleme haben, 15 Frauen gegenüber.
Oh, das ist ja wirklich viel. Christine, du hast dich hier für uns als Schlafforscherin auch eben wieder durch das gewühlt, was die Wissenschaft zum Thema weiß. Lass uns mal draufschauen, warum ist Einschlafen für viele Menschen so ein Thema?
Wir unterscheiden in der Schlafmedizin vor allem Ein- und Durchschlafprobleme oder Störungen, je nachdem. Aber im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, Einschlaf und eben wieder Einschlafprobleme. Also eigentlich geht es ja in beiden Fällen ums Einschlafen, nur bei den Durchschlafproblemen ist es eben in der Nacht, wenn wir da mal zwischendurch aufwachen und wieder einschlafen wollen. Und bei den Einschlafproblemen, da fokussiert man eben eher auf so dieses erste Einschlafen am Abend. Insgesamt bedeutet es aber, dass dieser Wechsel zwischen Wachsein und Schlafen oder eben gerade vom Wachsein zum Schlafen, dass der für viele Menschen schwierig ist. Und man könnte da auch sagen, viele Menschen haben Probleme, zur Ruhe zu kommen oder auch in diesen Entspannungszustand zu kommen, den wir eben Schlaf nennen. Die konkreten Ursachen, die sind vielfältig. Also oftmals ist es wirklich einfach Stress, also beruflicher Stress, emotionaler Stress, Schwierigkeiten abzuschalten. Aber natürlich auch sowas wie Lärm von MitbewohnerInnen oder BettpartnerInnen, das können natürlich Ursachen sein.
Was ich ganz interessant finde, an der Stelle nochmal zu sagen ist, es gibt ja ein Schlafstadium, das fühlt sich für uns gar nicht an wie Schlaf, ist es aber. Es könnte also sein, dass viele Menschen denken, boah, ich schlafe einfach nicht ein am Abend, aber es ja vielleicht eigentlich doch tun.
Ja, das ist ganz wichtig, was du ansprichst. Das ist nämlich dieser Unterschied zwischen dem, was wir empfinden und dem, was man im Schlaflabor messen kann. Also zwischen diesem subjektiven Gefühl und der objektiven Messung. Und das sind oft zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ehrlich gesagt, würde ich auch bei PatientInnen, die unter Ein- und Durchschlafstörungen leiden, gar nicht unbedingt erwarten, dass das subjektive Erleben und die objektive Messung übereinstimmen. Mhm. Also eine Studie, die konnte zum Beispiel zeigen, dass Patientinnen und Patienten mit einer Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigung, objektiv gemessen ungefähr 6 Minuten länger zum Einschlafen benötigen als gesunde Schläferinnen und Schläfer. Also gesunde SchläferInnen brauchten da in der Studie 14 Minuten zum Einschlafen, die Patientinnen und Patienten 20 Minuten. Das entspricht aber oft überhaupt nicht dem Gefühl, das die Betroffenen haben.
Ja, und das heißt ja oft auch, dass es wirklich wichtig ist, diese Info zu haben und sich da so ein bisschen beruhigen zu können. Ich denke da an eine Mail, die wir vor einer Weile mal bekommen haben, wo sich jemand echt bei uns total herzlich bedankt hat, dass er jetzt weiß, dass er wahrscheinlich schon einschläft. Und der hat das festgemacht an der Stelle in seinem Hörbuch, wo er sich immer nicht erinnern kann, was da dann noch kam. Genau. Und er sagte, das war total früh, das waren wenige Minuten. Und er war aber eigentlich jahrelang davon überzeugt, er schläft einfach nicht ein. Und für ihn war das einfach eine totale Veränderung und das hat ihn sehr gefreut.
Ja, also diese Information, die kann total entlastend sein. Und trotzdem ist es, glaube ich, auch wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, die objektive Messung, die ist nicht irgendwie wahrer als das Gefühl, sondern das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Und selbst wenn man im Schlaflabor das vielleicht gar nicht so messen kann, was da empfunden wird, dann heißt es nicht, dass diese Person eben nicht doch Probleme mit dem Schlafen hat, weil im Zweifelsfall, muss man sagen, so sticht die Empfindung das objektiv Gemessene.
Genau, du sagst ja auch immer, wenn du Menschen behandelst, die eine Insomnie haben, dann behandelst du vor allem auch anhand dessen, was sie fühlen und gar nicht anhand dessen, was du da messen würdest, weil es keinen Unterschied macht, weil der Leidensdruck einfach da ist. Ja. Lass uns mal ein paar mögliche Ursachen durchgehen für die Probleme mit dem Einschlafen. Stress hätte ich mal als erstes auf dem Zettel. Welche Rolle spielt es, so nicht runterkommen zu können? Das hast du eben schon so kurz angestoßen, weil wir zum Beispiel Gedanken haben, die sich irgendwie drehen an die Arbeit oder an etwas anderes Stressiges.
Ja, also Stress am Tag und auch natürlich in der Nacht steht sowohl mit schlechter Schlafqualität als auch eben mit Ein- und oder Durchschlafstörungen oder in dieser Podcast-Folge könnten wir auch wieder Einschlafstörungen sagen in Zusammenhang. Und so eine Übererregung von dem Körper einerseits, also dass man auch so eine Anspannung wahrnimmt, aber eben auch der Psyche, das äußert sich dann manchmal in so einem Gedankenkreisen. Bei Patientinnen und Patienten mit Einschlafstörungen und oder Durchschlafstörungen, das hat man in vielen Studien beobachtet. Das ist also auch ein Punkt, an dem man ansetzen kann, um den Schlaf zu verbessern. Und tatsächlich sind Entspannungsübungen, die eben darauf abzielen, auch den Stress zu reduzieren, Bestandteil einer jeden Schlaftherapie.
Und dafür kann es natürlich auch helfen zu wissen, was die Ursache für den Stress ist, den jemand erlebt.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt diese Woche auch richtig schlecht geschlafen, also eigentlich so schlecht wie fast nie sonst. Aber ich kenne die Ursache für meinen Stress und ich weiß auch, das geht wieder vorbei. Ja. Und Stress, das ist einfach ja eine Situation, die uns unter Druck setzt und beansprucht und dann eben auch für Anspannung sorgt. Und diese stressauslösenden Faktoren, die können entweder außerhalb des Körpers sein, also man kann zum Beispiel sagen, eine Deadline für die Abgabe der Bachelorarbeit an der Uni, eine wichtige Prüfung.
Oh Gott, ja, das stresst.
Ja, ein Vorstellungsgespräch, alles Mögliche kann man sich da vorstellen. Aber diese Faktoren können eben auch innerhalb von uns liegen. Also das können Ängste oder Sorgen sein, um die sich dann die Gedanken häufig drehen. Und klar, manchmal vermischt sich ja auch beides, weil dann eben die äußeren Faktoren irgendwie auch inneren Stress und Anspannung mit sich bringen.
Ja, absolut. Und man weiß ja vielleicht manchmal auch gar nicht, mache ich mir unnötig Stress oder ist das jetzt auch einfach super knapp und ich schaffe die Frist nicht oder so, ne?
Genau. Und was ich auch immer ganz wichtig finde zu betonen, es muss nicht zwangsläufig irgendwie was Negatives sein. Also wir haben jetzt irgendwie über irgendwelche Deadlines und so gesprochen, das ist natürlich tendenziell eher negativ. Aber wir kennen ja auch so diesen Begriff Freizeitstress, also irgendwie sowas wie die Planung der eigenen Geburtstagsparty, auf die wir uns eigentlich total freuen. Auch das kann natürlich Stress sein.
Ja, absolut.
Und im Endeffekt dann sich auf den Schlaf auswirken.
Lass uns mal drauf schauen, was im Körper eigentlich passiert bei Stress.
Stress führt im Körper zunächst mal zu einer allgemeinen Aktivierung. Und eigentlich ist die dazu da, uns darauf vorzubereiten, möglichst gut zu performen. Also da werden Stresshormone beispielsweise ausgeschüttet, wie Adrenalin oder Cortisol. Die Namen, die kennt man meistens. Ja, das Herz beginnt dann auch schneller zu schlagen. Wir atmen vielleicht ein bisschen schneller. Aber man hat eben auch so das Gefühl manchmal, dass die Gedanken nie zur Ruhe kommen. Und es kommt eben zu so einer Erregung oder auch Übererregung des Körpers, die wir dann oft als unangenehm empfinden. Mhm. Und ich glaube, da wird auch ganz schnell klar, das ist kein Zustand, der gut mit Schlaf und Entspannung vereinbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wir können die Sache hier ja auch wieder umdrehen, weil schlafen wir schlecht, dann kann das ja auch wiederum Stress auslösen.
Ja, das ist richtig fies und das erlebe ich bei meinen Patientinnen und Patienten auch sehr oft. Denn der schlechte Schlaf, also insbesondere vielleicht auch die Probleme beim Einschlafen und Wiedereinschlafen, das macht dann auch wiederum Stress oder Sorgen. Mhm. Also man fragt sich, was, wenn das nicht besser wird? Wie geht's mit meiner beruflichen Zukunft weiter und so? Also das ist so ein richtiger Teufelskreis. Und eine Studie, die ich dazu gefunden habe, die hat sogar eben gezeigt, dass gerade so schlafbezogene Gedanken und die Anspannung und die Erregung, die daraus dann eben auch entsteht, in ganz besonderem Maß für Ein- und Wiedereinschlafprobleme verantwortlich sind.
Mhm, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir haben ja in unseren Folgen über Insomnie auch Post gehabt von einem unserer Hörer, der auch gesagt hat, ein quälender Gedanke für ihn war, was ist, wenn ich nie wieder schlafen kann? Und das stelle ich mir wirklich auch super, super quälend vor.
Ja, ja.
Lass uns mal auf so ein paar Klassiker gucken, die eigentlich auch immer wieder ausgepackt werden, wenn es darum geht, warum wir schlecht einschlafen. Vielleicht auch, warum wir phasenweise schlecht einschlafen. Ne? Eins davon ist blaues Licht. Also wir machen oft einfach das Smartphone verantwortlich für unser Problem. Fass doch bitte mal zusammen, was darüber bekannt ist, welche Rolle dieses Bildschirmlicht überhaupt spielen kann.
Ja, mit blauem Licht, damit bezeichnen wir umgangssprachlich so bestimmte Anteile eigentlich des Lichts, die ja uns tendenziell eher wach machen. Aber wichtig da zu sagen ist, das muss nicht unbedingt jetzt blau aussehen, um eine Wirkung auf uns zu haben. Mhm. Aber dieses Licht, das kommt aus Bildschirmen, also vom Laptop, es kommt auch aus Smartphones, aus eigentlich allen Bildschirmen. Und da ist aber auch so ein bisschen relevant, wie weit wir von diesem Bildschirm entfernt sind. Und das Smartphone, das haben wir natürlich oft sehr nah an den Augen. Die Befürchtung ist, dass dieses Licht uns wach machen könnte und gleichzeitig auch der inneren Uhr so vorgaukeln könnte, hey, es ist noch gar nicht Zeit zu schlafen. Mhm. Man muss aber sagen, in Studien sind die Effekte dieses blauen Lichts alleine oft eher gering. Dennoch würde ich jetzt raten, am Abend einfach den Nachtschichtmodus zu verwenden. Das heißt, das ist dieser Modus, wo das Licht so ein bisschen orange wird. Mhm. Das filtert diese möglicherweise wachmachenden Anteile ganz gut heraus. Und zusätzlich empfehle ich auch immer wirklich die Helligkeit des Displays noch zu reduzieren. Auch das passiert ja in vielen Smartphones ganz automatisch. Am Laptop muss man es meistens dann noch händisch machen. Und das sollte aber dazu führen, dass diese wachmachenden Effekte und auch so diese Effekte auf die innere Uhr ganz gut abgefangen werden. Mhm. Jetzt habe ich gesagt, die Effekte dieses Lichts, die sind oft eher klein in Studien. Mhm. Aber es ist auch total wichtig, wir machen ja was mit unseren Smartphones. Also wir schauen da irgendwie Videos oder Serien oder wir sind auf TikTok und Instagram unterwegs, was auch immer. Und da kann man halt auch ganz schnell, ohne es zu merken, sehr viel Zeit verlieren und die fehlt dann am Morgen, weil der Wecker, der orientiert sich ja nicht unbedingt danach, wann wir einschlafen oder eben das Smartphone weglegen.
Da gibt es ja eine wirklich sehr spannende Studie über Cliffhanger in Serien. Nimm mal bitte alle mit, was die Forschenden da herausfinden wollten.
Ja, die Forschenden, die haben die Teilnehmenden zu einem Serienmarathon ins Schlaflabor eingeladen. Also fand ich super cool. Ja. Meine Studien sind, glaube ich, meistens nicht so cool. Die Serien, die da geschaut haben, die waren entweder spannend oder eben so eher neutral informativ. Also zu den spannenden Serien, da gehörten zum Beispiel The Sinner, How to Get Away with Murder, Orphan Black und Sense8.
Also ich kenne viele.
Ehrlich gesagt, ich habe sie nie geschaut, aber ich kann mir anhand der Namen schon vorstellen, dass die spannend waren.
Ja, How to Get Away with Murder, Klassiker, ne? Also.
Ja, ja. Und die neutral informative Serie, das war so eine Doku-Serie, Inseln der Zukunft hieß die. Ja, und jetzt bei einem Teil dieser Serien, da gab es eben einen Cliffhanger, also so einen plötzlichen Unterbruch, wo man sich denkt, aber ich muss doch jetzt noch wissen, wie es ausgeht, weil sonst kann ich gar nicht ruhig schlafen. Nutzen ja auch Streaming-Plattformen und so ganz gern, um uns am Ball zu halten.
Ja, und dann geht die neue Folge ganz schnell weiter in 10 Sekunden.
Ja, genau. Und herausfinden wollten die Forschenden eben, wie sich so ein Cliffhanger auf den Schlaf auswirkt.
So, also, du wirst uns das Ergebnis präsentieren. Können wir sagen, spannende Serien mit Cliffhanger stören den Schlaf?
Gute Nachrichten für alle, die am Abend noch gerne Serien schauen. Nein. Also eingeschlafen sind die Teilnehmenden nach einer spannenden Serie sogar ein bisschen schneller. Mhm. Und auch sonst gab es eigentlich keine negativen Auswirkungen auf den Schlaf. Und wir hatten ja vorher auch schon über das Gefühl gesprochen. Sie hatten eben auch nicht das Gefühl, schlechter geschlafen zu haben. Auch nach den Cliffhangern konnten die Teilnehmenden echt gut schlafen. Aber wir müssen ja auch sagen, das ist jetzt nicht so unbedingt die Situation, die wir zu Hause erleben. Also was Cliffhanger ja auch machen, ist, dass wir dann eben noch eine weitere Folge schauen wollen oder so. Ah, nur die ersten 10 Minuten noch. Ja, funktioniert meistens dann nicht so gut.
Nein.
Deshalb schalten wir dann eben häufig einfach auch das Licht später aus als geplant. Und dieser Effekt, der wurde in der Studie nicht untersucht. Irgendwann hieß es einfach für die Teilnehmenden, so, jetzt wird geschlafen und dann mussten sie das Licht abschalten.
Okay, das heißt, nur die Schlafqualität wurde angeschaut und da gab es jetzt nicht so diesen Punkt, wo man hätte sagen können, oh, jetzt haben die Teilnehmenden nur 5 Stunden Schlaf, weil sie immer weitergeschaut haben und nicht 7, sondern das war einfach festgelegt, ne?
Genau, genau, ja.
Dann lass uns mal dazu kommen, was uns hilft beim Einschlafen. Wir wollen ja hier immer so ein bisschen konstruktiv auf Lösungen gucken bei Überschlafen. Und du sagst immer, guter Schlaf beginnt schon am Tag und das gilt ja auch fürs Einschlafen. Lass uns drauf schauen, was bedeutet das konkret? Also was können wir am Tag tun?
Ja, ich glaube, wir fragen uns total oft so, oh, was können wir in den 1, 2, 3 Stunden vorm Schlafengehen tun, um besser zu schlafen? Und dann kommt eben sowas wie, ja, blaues Licht vermeiden und so weiter. Mhm,
genau.
Aber Schlafen und Wachsein, das sind 2 Seiten ein und derselben Medaille. Und sie beeinflussen sich auch gegenseitig und sind wirklich untrennbar miteinander verknüpft. Und deshalb ist eben auch schon der Tag relevant für die Nacht und umgekehrt wirkt sich natürlich auch die Nacht dann auf den Tag aus. Also das erleben wir ja ganz häufig. Das heißt auch, wir sollten schon im Alltag versuchen, zum Beispiel unser Stresslevel nicht so in den roten Bereich steigen zu lassen, weil dann wird es einfach auch am Abend schwierig, wirklich so runterzufahren, dass wir dann auch gut einschlafen können.
Ich habe mich da gefragt, es ist aber wahrscheinlich nicht so einfach zu sagen, so wenig Stress am Tag, gleich guter Schlaf in der Nacht ist wahrscheinlich ein bisschen zu pauschal, ne?
Ja, nee, also so einfach kann man es nicht sagen. Insbesondere zum Beispiel bei länger bestehenden Schlafproblemen kann es auch sein, dass dieser Stressor, wie wir das nennen, also eine Prüfung, Vorstellungsgespräch, Deadline und so weiter, längst vorbei ist. Aber ich würde mal sagen, wenn wir eben am Tag Stress reduzieren, dann erhöhen wir zumindest die Chancen, dass wir in der Nacht auch besser schlafen. Und ich finde, das ist ja schon mal was. Oder andersrum, die Schlafprobleme, die zeigen uns eben auch häufig, dass etwas ja aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das betrifft eben häufig den Alltag und da steckt ja das Wort Tag einfach auch schon mit drin. Also wenn ich Patientinnen und Patienten bei uns in der Schlafambulanz behandle, dann schaue ich auch immer beides mit denen an. Also die Nacht natürlich, aber auch den Tag und was da passiert und ob man da vielleicht eben schon an so gewissen Schräubchen drehen kann, um auch dann den Schlaf in der Nacht zu verbessern.
Wir sprechen ja hier auch oft über die sogenannte Schlafumgebung. Und da können wir ja auch schon am Tag starten, uns diese Umgebung für die Nacht optimal zu gestalten. Denn wir können ja sagen, wenn wir im Bett arbeiten, Abendessen und dann versuchen, da direkt auch noch zu schlafen, das könnte dann schwierig werden.
Ja, da ist der Gedanke jetzt, dass das Bett dann mit allem Möglichen verknüpft wird, aber eben nicht mehr mit dem Schlafen oder nicht so sehr mit dem Schlafen. Und dann kann eben das Bett auch wirklich als Objekt Wachheit fördern und zwar eher als Schlaf. Deshalb sollte man das Bett natürlich insbesondere dann, wenn man ein bisschen Probleme hat mit dem Schlafen, dann sollte man das Bett nur zum Schlafen und miteinander schlafen nutzen.
Und du sagst ja auch immer, wenn man das nicht kann, also weil man vielleicht ein WG-Zimmer hat, was nicht so groß ist, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, sich das Bett so für den Tag und für die Nacht zu gestalten. Also zum Beispiel so eine Tagesdecke drüber, das signalisiert Tag und die kann man am Abend abnehmen, dann sind auch keine Krümel drin, ne?
Genau, also man muss da auch jetzt nicht irgendwie so super streng mit sich sein, sondern alles, was eben irgendwie so eine Abgrenzung von Tag und Nacht, zum Beispiel des Bettes, erlaubt, das kann schon hilfreich sein.
Dazu gehört auch vielleicht nicht den ganzen Tag im Schlafanzug verbringen, ja. Selbst wenn wir im Homeoffice sind. Was hast du denn noch auf der Liste der Dinge, die wir am Tag schon machen können, um abends gut einzuschlafen?
Ich glaube, es ist auch total wichtig, dass wir unseren Gedanken im Alltag schon ausreichend Raum einräumen, damit sie dann vielleicht am Abend im Bett gar nicht so störend werden. So, meine Idee ist immer, dass unsere Gedanken ja einen gewissen Raum brauchen. Und es ist ja auch die Aufgabe unseres Gehirns, Gedanken zu produzieren. Also wir dürfen dem ja nicht böse sein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir in unserer modernen Welt, wo wir, wenn wir mal irgendwie auf den Bus warten oder sogar wenn wir auf Toilette gehen, dann ist das Smartphone irgendwie immer dabei. Wir haben in unserem Alltag ganz, ganz, ganz wenig Zeit, um diesen Gedanken auch Raum zu geben. Mhm. Und manchmal ist dann eben der Abend, wenn wir im Bett liegen und eigentlich einschlafen möchten, das ist die erste Gelegenheit für unsere Gedanken überhaupt auch Raum zu fordern. Mhm. Oder die erste Gelegenheit, die wir geben.
Ja, das ist übrigens ein Satz von dir, den habe ich gemerkt, den sage ich ganz oft weiter. Du hast zu mir mal gesagt, manche Gedanken, die wollen gedacht werden.
Ja, genau. Und dann kommt es eben dazu, dass man am Abend im Bett liegt und die Gedanken, die fordern dann einfach diesen Raum ein. Und das führt dazu, dass wir nicht gut einschlafen können. Meinen Patientinnen und Patienten empfehle ich da auch manchmal ganz gerne eine Übung. Das nennen wir den sogenannten Gedankenstuhl. Und die Idee da ist einfach, dass man sich einen Ort sucht, also vielleicht einen Stuhl oder auch das Sofa, nicht das Bett nach Möglichkeit. Und auf dem nimmt man ja, vielleicht so 2 Stunden vorm Schlafengehen mal Platz. Also nicht unmittelbar vorm Schlafengehen, sondern so ein bisschen einfach am Abend. Und dann nimmt man sich mal 30 Minuten Zeit, um all diese Gedanken, die da sind, mal durchzudenken. Und die Idee ist, wenn man diese Gedanken alle mal durchgedacht hat, dann kommen die, auch wenn man einschlafen will, gar nicht mehr so auf, weil ja, man hat sie ja schon gedacht.
Boah, das ist aber schon fordernd. Ich weiß gar nicht, ob ich 30 Minuten einfach so sitzend verbringen könnte auf einem Stuhl. Vielleicht fängt man da klein an, oder? Vielleicht machen wir mal 5.
Ja, also ich meine, das ist natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, von dir weiß ich jetzt, du hast keine Schlafprobleme. Aber wenn jemand eben Schlafprobleme hat oder sogar eine Schlafstörung, dann muss man vielleicht auch ein bisschen Zeit in dem Fall investieren, um ja auch die Möglichkeit zu schaffen, dass dieser Schlaf wieder besser wird.
Ja, okay, also testet das doch mal für euch. Vielleicht ist das ja ein schönes Experiment, um das für sich mal auszuprobieren. Wenn ihr da gemerkt habt, euch hilft das oder ihr habt da noch mehr Fragen zu, schreibt uns gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Auf meiner Liste so der Dinge, die man am Tag machen kann, um besser einschlafen zu können am Abend, wären auf jeden Fall noch Sport, so am besten draußen im Tageslicht. Das haben wir hier ja auch schon oft besprochen. Vielleicht auch schon sonst so Entspannungszeiten einbauen, sogar mit Entspannungsübungen, wenn es einem gut tut. Was hast du noch so auf deiner Liste, Christine?
Ja, also eigentlich gar nicht viel mehr als du. Eben Tageslicht ist super, ausreichende Dosis, das kann einfach den Schlaf fördern. Einfach mal überlegen, kann man vielleicht die Mittagspause draußen verbringen oder morgens eine Station früher aus der U-Bahn oder aus dem Bus aussteigen und dann zur Uni, Schule, Arbeit noch zu Fuß gehen. Auch Bewegung, haben wir schon drüber gesprochen, hier im Podcast, wirkt sich positiv auf den Schlaf aus. Und auch Entspannungsübungen sind super. Und ja, also ich muss sagen, wenn ich dann irgendwie so von Entspannungsübungen rede, dann habe ich immer so das Gefühl, dann werde ich so die prototypische Psychologin. Aber ich beschreibe das manchmal auch gern so als Entspannungsinseln, die man vielleicht so punktuell im Tag einbauen kann. Und das heißt jetzt auch gar nicht, dass man da irgendwie sich 10, 15, 20 Minuten Zeit nehmen muss für irgendwie eine richtige Entspannungsübung. Das ist für viele natürlich schwer im Alltag einzubauen, sondern das kann wirklich auch sein, dass man einfach sich ganz kurz Zeit nimmt, ein paar Mal tief durchatmen, also richtig so tief in den Bauch, dass der Bauch sich so nach außen wölbt wie so ein Gugelhupf. Oder dass man auch mal so eine kurze Pause ohne Handy draußen macht oder dass man vielleicht auch so eine kleine Achtsamkeitsübung macht. Also einfach mal für 1-2 Minuten ganz gut in sich hineinspürt, spürt, wie man sitzt, wie die eigene Haut auf dem Stuhl auflegt, ob man den Knochen spürt, ob man irgendwo Anspannung in der Muskulatur spürt. Das sind so kleine Tricks, wirklich so Entspannungsinseln, die, glaube ich, alle von uns meistens ganz gut in den Alltag auch einbauen können. Und das kann dann wirklich schon helfen, auch um dieses Anspannungsniveau immer ein bisschen zu reduzieren und gar nicht so in diesen roten Bereich steigen zu lassen.
Ich glaube, unsere Kolleginnen von Achtsam, dem Deutschlandfunk Nova Podcast, wären hier ganz stolz auf uns, weil die empfehlen auch immer schöne Sachen. Ich habe mir da so ein bisschen abgeschaut, das funktioniert für mich total gut, dass wenn ich in die Küche gehe und mir einen Kaffee mache, also völlig egal, ob das jetzt so am frühen Morgen ist oder wenn ich im Homeoffice bin, dann vielleicht auch nochmal so um 11 oder so, dass ich mein Smartphone nicht mitnehme. Also dass mich dann auch niemand, der mich in dem Moment erreichen möchte, irgendwie rausreißt aus meinen vielleicht 3 Minuten, in denen ich mir diesen Kaffee mache. Das hilft mir immer total gut.
Genau, und da räumst du ja auch deinen gedanklichen Raum ein.
Ja, genau, da grübel ich dann vielleicht über die eine oder andere Sache. Und ich muss auch sagen, wenn wir hier so an Ideen arbeiten, die kommen mir dann meistens in so einer Leerlaufphase. Sogar manchmal so unter der Dusche oder so.
Ja, oder beim Zähneputzen ist bei mir.
Ja, genau. Dann lass uns aber jetzt trotzdem mal zum Abend kommen. Wir haben ja jetzt mal bewusst den Tag zuerst durchgespielt, weil der oft vergessen wird. Aber auch am Abend können wir ja was verändern. Wir nehmen jetzt mal die Situation an, wir liegen schon im Bett und einschlafen geht einfach nicht. Manche würden jetzt vielleicht, die schon länger Probleme haben mit dem Einschlafen, auch mal zu Medikamenten greifen oder mal was Neues ausprobieren. Ich meine, die Werbung für Melatonin ist ja wirklich omnipräsent. Es gibt dann auch sowas wie Baldrian oder so. Ist wahrscheinlich aus deiner Sicht nicht unbedingt eine super Idee, so direkt zu Medikamenten zu greifen, oder?
Ja, Baldrian oder auch andere frei verkäufliche Mittel, das kann man schon mal ausprobieren. Zumindest Nebenwirkungen würde man da eher nicht erwarten. Allerdings hat es halt auch keine besonders starke Wirkung. Und Melatonin, das ist ja das Hormon der Dunkelheit. Da beginnt die Ausschüttung so 2 bis 3 Stunden vor dem üblichen Schlafenszeitpunkt. Das macht müde und das fördert das Einschlafen. Aber der Zusammenhang zwischen Schlaf und Melatonin, der ist gar nicht so eng, wie man manchmal glaubt. Beides, also pflanzliche Produkte und Melatonin, werden in der Leitlinie zur Behandlung von Ein- oder Durchschlafstörungen aktuell nicht empfohlen, weil sie, zumindest wenn es eben schwerere Schlafstörungen sind, nicht ausreichend wirksam sind. Und für mich das wichtigste Argument ist eigentlich, das ist ja nur eine rein symptomatische Behandlung und es setzt einfach nicht an der Ursache an.
Ja, absolut. Wo wir gerade noch bei den Substanzen sind, lass uns noch mal schnell über so Hilfsmittel sprechen, die vielleicht einige zu Hause haben oder die es im Drogeriemarkt gibt. Da sind so beruhigende Tees zum Beispiel immer was, was einen so anspringt in Drogeriemärkten. Ist das eine Empfehlung von dir oder eher nicht?
Da gilt eigentlich das Gleiche wie bei den anderen pflanzlichen Produkten oder auch Melatonin. Die haben halt kaum oder keine Nebenwirkungen, das ist sicher positiv, aber leider halt eben auch nicht eine besonders starke Wirkung.
Ja.
Ich glaube, man kann das trotzdem mal ausprobieren. Also gerade bei leichten Einschlafproblemen kann man das durchaus machen. Und gerade so ein Tee, den kann man ja auch total schön so als Abendritual verwenden.
Ja, und ein Abendritual selbst kann ja auch helfen, ne?
Ja, total. Also, dass man sich vielleicht einfach nochmal Zeit nimmt, mit einer Tasse Tee auf dem Sofa zu sitzen, ein bisschen abzuschalten, vielleicht sogar eben Raum in dieser Zeit für die Gedanken einzuräumen. Und ja, also es muss jetzt nicht ein Tee sein, ist bei den aktuellen Temperaturen manchmal vielleicht auch gar nicht so angenehm. Ganz vieles kann ein Abendritual sein. Also auch sowas wie das Abschminken oder die Hautpflege am Abend oder eine warme Dusche noch nehmen, all das kann auch Teil eines Abendrituals sein.
Ich habe mich mal umgeschaut, was Leute in Befragungen so für Einschlaftechniken angeben. Ich habe da eine gefunden, auch von der Techniker Krankenkasse in Auftrag gegeben 2017. Und da ist unter anderem dabei ein Glas Wein. Es ist nicht die beliebteste Option, aber Menschen trinken Alkohol, um besser einschlafen zu können. Wir haben schon mal eine ganze Folge darüber auch gemacht. Das Ding ist, erstmal wirkt das ja sogar, ne?
Ja, also Alkohol, muss man leider sagen, ist eigentlich ein super Einschlafmittel. Es entspannt, es hebt die Stimmung, lässt die Alltagssorgen verblassen und ja, das schafft natürlich recht gute Voraussetzungen dafür, dass man auch besser einschlafen kann. Und es zeigt sich auch in Studien, also da führen schon 1 bis 2 Gläser Wein oder vielleicht während der EM gerade eher auch vielleicht noch Bier, nachweislich dazu, dass die Teilnehmenden schneller einschlafen und oft zu Beginn der Nacht auch sogar mehr Tiefschlaf haben. Aber Alkohol als Schlafmittel einzusetzen ist natürlich insgesamt trotzdem überhaupt keine gute Idee, schon alleine wegen des Suchtpotenzials. Mhm. Aber es ist einfach so, schon geringe Mengen Alkohol, die man am Abend trinkt, können dafür sorgen, dass sich so die Anteile der verschiedenen Schlafstadien, die wir ja im Laufe der Nacht immer wieder durchlaufen, verändern. Also über die gesamte Nacht hinweg bekommt man dann eher weniger Tiefschlaf als ohne Alkohol, mhm. dafür aber mehr zum Beispiel REM-Schlaf, also das ist dieses Schlafstadium mit den schnellen Augenbewegungen. Klar, die Abkürzung steht ja auch für Rapid Eye Movement, wo wir auch so intensive und lebhafte Träume haben. Und auch die Wachphasen, die fallen so über die gesamte Nacht hinweg betrachtet länger aus, mhm. wenn wir Alkohol getrunken haben. Unterm Strich wird man sich also morgens einfach nicht so erholt und ausgeruht fühlen, selbst wenn man gut eingeschlafen ist.
Mhm. Gucken wir mal genauer auf die restlichen Antworten von dieser Befragung, die ich eben erwähnt habe. Da ist Platz 1 der beliebtesten Einschlafhilfen Schlafzimmer lüften. Das klingt für mich eigentlich super.
Ja, also ein kühles Schlafzimmer, so 16 bis 18 Grad vielleicht, ist, muss man zugeben, aktuell vielleicht gar nicht so leicht zu erreichen. Wenn man eine Dachgeschosswohnung hat, wird es relativ schwierig. Auch gute Luftqualität, all das ist empfehlenswert. Und ich muss sagen, ich bin ja auch echt Team offenes Fenster und zwar auch dann gerne, wenn draußen Minusgrade herrschen.
Erklär doch nochmal bitte für alle, warum uns das hilft, das kühle Schlafzimmer.
Also unsere Körpertemperatur, die sinkt am Abend und dann auch in der Nacht ab. Und ein kühles Schlafzimmer unterstützt eben dieses Absinken der Körpertemperatur. Und das Absinken der Temperatur ist super wichtig fürs Einschlafen.
Ansonsten gibt es hier in dieser Liste sowas wie feste Schlafzeiten einhalten, Zimmer ganz verdunkeln, Lesen, Abendspaziergang oder Sport. Für mich klingt das so, als hätten die Menschen, die bei dieser Befragung mitgemacht haben, eigentlich super Taktiken.
Ja, also all das kann hilfreich sein. Ich meine, ja, wenn man es als hilfreich erlebt, dann ist es ja auch hilfreich. Ja. Und es ist sicher total individuell, was man da als hilfreich erlebt. Ich glaube, man sollte einfach trotzdem versuchen, nicht zu verkrampft zu werden. Also gerade was zum Beispiel so regelmäßige Schlafenszeiten anbelangt. Ja, das ist hilfreich, ohne Frage. Aber wenn man das dann mal nicht schafft, dann geht die Welt auch nicht unter.
Ja, und alle Freizeit irgendwie aus dem Leben zu streichen, macht das ja bestimmt auch nicht schöner und den Schlaf auch
Überhaupt nicht.
Sonstige Lifehacks von dir, Christine?
Erst ins Bett gehen, wenn man müde ist und nicht, weil die Uhr eine bestimmte Zeit anzeigt. Dann auch keine sichtbaren Uhren im Schlafzimmer haben. Mhm. Denn da hat man auch in Studien gefunden, das stresst eher und das stört eher beim Einschlafen, wenn man da so mitschauen kann, wie viel Zeit jetzt schon verstrichen ist.
Oh ja, da bin ich mittlerweile, seit wir diesen Schlafpodcast machen, auch total rigoros, wenn Leute mir erzählen, oh, ich habe dann so zwischen 3 und 4 wieder wachgelegen, dann kriege ich schon so einen inneren so, guck doch gar nicht erst, warum weißt du denn die Uhrzeit? Ich sag das natürlich so nicht, ich will ja dann auch nicht so den erhobenen Zeigefinger machen, aber du kennst mich, ich bin da auch streng zu mir, ich gucke dann auch nicht auf die Uhr, weil mir hilft es auch überhaupt nicht.
Nee, das macht halt einfach potenziell Stress, also jetzt sind wir bei dem Stress, wenn man weiß, oh, ich habe nur noch 1,5 Stunden, bis der Wecker klingelt, das setzt ziemlich unter Druck, wenn man dann nochmal einschlafen will und ja, ist natürlich überhaupt nicht schlafförderlich. Und eigentlich ist es auch völlig egal, wie viel Zeit man noch hat. Also der Wecker wird sowieso klingeln. Egal, ob ich weiß, wie viel Zeit noch ist oder nicht. Mhm. Ja, und mein absoluter Favorit, du weißt es, ist natürlich die Wärmflasche. Mhm. Also wir haben Anfang Juli. Eigentlich braucht man sie nicht mehr, wobei dieser Sommer ist ja so ein bisschen durchwachsen. Und hey, in 6 Monaten ist es ja schon wieder Weihnachten. Aber wir hatten gerade schon über die Temperatur gesprochen. Und eben zusätzlich zu einer eher kühleren Umgebungstemperatur unterstützen auch warme Füße den Körper beim Abkühlen. Das ist wichtig fürs Einschlafen, haben wir gerade schon gesagt. Und die Idee hier ist einfach, dass wir in den Händen und den Füßen, also da spürt man es meistens dann mehr, wenn die kalt sind, so ganz feine Gefäße haben, so Blutgefäßgeflechte haben, die optimal dazu geeignet sind, eben Wärme an die Umgebung abzugeben. Mhm. Und dadurch können wir eben zusätzlich den Körper noch runterkühlen. Also es ist so, wie wenn man jetzt noch das Fenster aufreißen würde und diese ganze Wärme dann nach draußen geht, dann kühlt ja das Schlafzimmer jetzt in dem Beispiel auch schneller ab, als wenn man einfach nur den Heizkörper ausschaltet.
Ich liebe diesen Tipp von dir, weil der eigentlich so völlig kontraintuitiv ist, dass man etwas wärmen muss, um sich selbst abzukühlen. Aber es ist einfach deswegen, macht es so einen Aha-Effekt. Wann würdest du denn empfehlen, das Bett zu verlassen, wenn es mit dem Einschlafen nicht klappt?
Ja, also manchmal klappt es halt leider auch einfach nicht. Habe ich diese Woche auch häufig erlebt. Und statt sich dann rumzuquälen, da sollte man das Bett dann verlassen, wenn es innerhalb von ja so gefühlten 20 bis 25 Minuten nicht klappt. Also ich sage deshalb gefühlt, weil wir haben natürlich keine Uhr im Schlafzimmer, wo wir dann nachschauen könnten. Da darf man sich wirklich aufs Gefühl verlassen. Und dann würde ich empfehlen, eben ja, Schlafzimmer verlassen und sich lieber noch mit was beschäftigen, was einem vielleicht Freude bereitet, was einem gut tut, das weiß ich nicht, eine Aktivität fürs Wochenende oder jetzt im Sommer vielleicht auch den Urlaub planen. Das kann ganz angenehm sein. Und eben dann erst wieder ins Bett gehen, wenn man das Gefühl hat, jetzt kann es wirklich innerhalb von 20, 25 Minuten klappen mit dem Einschlafen.
Und das machen wir natürlich schön mit dem Nachtschichtmodus, wenn wir es am Handy machen. Oder ich meine, im Optimalfall machen wir ja vielleicht auch was, was gar nicht mit Bildschirmen zu tun hat. Irgendwie noch ein bisschen lesen oder, weiß ich nicht, auf dem Balkon sitzen, wenn es noch warm genug ist. Sowas,
genau.
Ne?
Ich meine, ich glaube immer, wir haben ja alle so Dinge, zu denen kommen wir im Alltag kaum oder zu wenig oder haben da keine Zeit für. Und das ist doch dann ganz gut geeignet, um das mal zu machen, wenn man nicht einschlafen kann.
Ja, es ist einfach, wie du immer sagst, wieder so eine Frage vom Mindset. Wenn ich dann sage, okay, gut, ich kann nicht schlafen, also, weiß ich nicht, gehe ich jetzt noch mal kurz raus, ich hatte heute wenig frische Luft und setze mich kurz irgendwie auf den Balkon oder so, dann kann das ja angenehm sein und dann liege ich nicht da und denke mir, oh mein Gott, wann schlafe ich denn endlich? Weil das nervt ja auch.
Eben, das ist ja nicht schön, wenn man im Bett liegt und auf den Schlaf wartet. Und deshalb würde ich da wirklich dazu raten, das durch was zu ersetzen, was man positiv erlebt.
Dann kommen wir mal zu den Entspannungsübungen. Da ist die Auswahl ja wirklich groß. Wir können Übungen aus der Richtung der Achtsamkeit testen oder auch progressive Muskelentspannung. Gib uns doch bitte mal einen Überblick, was lohnt sich denn da mal auszuprobieren?
Ja, all diese Übungen, die zielen darauf ab, den Körper zu entspannen und zur Ruhe zu bringen. Und das macht ja auch Sinn, denn letztlich ist der Schlaf einfach ein tiefer Entspannungszustand. Und diese Übungen, die unterscheiden sich eher so ein bisschen dahingehend, wie viel Training es zum Beispiel braucht, bis man Effekt spürt. Also diese progressive Muskelentspannung, wo man eben immer wieder bestimmte Muskelgruppen anspannt und dann auch der Entspannung so nachspürt. Das braucht eher ein bisschen Training. Da zum Vergleich Atemübungen, wo man eben so eine tiefe Bauchatmung probiert und auch so Atempausen dann einbaut, die wirken sehr direkt auf unser Nervensystem und haben dadurch einen entspannenden Effekt. Also da braucht man nicht so dieses Training. Und Menschen haben ja auch einfach ganz unterschiedliche Präferenzen. Also manche finden das gut, wenn es eher körperbetont ist, also eben gerade diese progressive Muskelentspannung zum Beispiel. Und andere, die konzentrieren sich lieber auf ihre Gedanken. Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzen hat, dann ist da vielleicht auch das Körperliche gar nicht so gut. Dann wäre vielleicht auch so eine gedankliche Übung eher die Methode der Wahl. Und letztlich kann man ja auch wirklich einfach mal ausprobieren und schauen, was für einen selbst gut funktioniert.
Genau, also ich meine, es gibt ja einfach eine Bandbreite und man wird schon herausfinden, was für einen gut klappt. Gleich kommt der Part, auf den ich mich hier am meisten freue. Du hast eigens für unseren Podcast eine Einschlafübung vorbereitet. Wer von euch also, wie ich, Christines Stimme beruhigend findet, gleich gibt's mehr davon, nach unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Dieser Trick, der macht gerade die Runde, zum Beispiel bei TikTok oder Instagram. Und es gibt auch noch einige Online-Artikel dazu. Es geht um Cognitive Shuffling. Ich will gleich von dir wissen, ob das ein Wundermittel ist oder eher ein Mythos. Aber wir hören vielleicht erstmal rein, wie es funktioniert. Hier empfiehlt Dr. Scott Walker diese Technik. Das ist ein Hautarzt. Der hat ziemlich viele Follower bei TikTok und Instagram. Meine Schnellrecherche hat ergeben, es scheint ihn wirklich zu geben. Es ist eine reale Person und keine KI. Er wird auf der Website des Hill Center for Dermatology in Colorado vorgestellt. Und er sagt, Cognitive Shuffling hat für ihn einiges verändert.
Cognitive Shuffling. Have you heard of it? It's a way to rearrange or reorganize your thoughts. Similar to shuffling a deck of cards. There's a couple ways to do it. One is just thinking of random words or objects that have nothing to do with each other. For example, cow, leaf, sandwich, butter, liver, things like that. Just random words that make no sense. So give it a try and let me know if it works, because it has been an absolute game changer for me.
Also er sagt, er reiht in seinem Kopf einfach Worte oder Objekte aneinander, die nichts miteinander zu tun haben. Baum, Glas, Blinker, Konzerthalle, Löffel, keine Ahnung. Christine, kann das klappen?
Also eine Studie dazu habe ich nicht gefunden, braucht man aber vielleicht auch gar nicht. Es kann schon klappen, denke ich, ja. Aber nur weil es für ihn jetzt ein Gamechanger war, muss es einfach auch nicht für alle klappen. Mhm. Für mich klingt es ehrlich gesagt irgendwie mega anstrengend und ich hatte ja ein bisschen Schlafprobleme die Woche. Ich habe es die Woche auch wirklich mal probiert. Für mich funktioniert es, glaube ich, nicht. Aber klar, also man darf ausprobieren und wem es hilft, gerne benutzen.
Wieso funktioniert das oder warum funktioniert es vielleicht auch nicht?
Es ist ja so, dass uns oft so kreisende Gedanken vom Einschlafen abhalten. Also wir haben Gedanken, dann kommt der nächste, der übernächste und so weiter. Also wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm. Und das ist wirklich so ein Gedankenkarussell. Und dieses Gedankenkreisen, das kann man durch andere alternative Gedanken unterbrechen. Denn wir können nicht mehrere so parallele Gedankenströme im Kopf haben. Und Cognitive Shuffling ist eben eine Methode, wo man dann ganz bewusst sagt, hey, ich unterbreche jetzt diese kreisenden Gedanken, ich halte das Gedankenkarussell an, indem ich mich eben auf etwas anderes konzentriere.
Du hast sicher noch eine andere Taktik. Wenn du jetzt eh gesagt hast, du bist gerade leider auch ein bisschen geplagt, was machst du dann?
Also meine Lieblingsstrategie kommt eher so aus dem Achtsamkeitsbereich. Ja, was ich da total gerne mache, ist, ich stelle mir so vor, ich schaue in einen Himmel, in Sommerhimmel und da sind so große Quellwolken und die ziehen zum Horizont. Und jeder Gedanke, der so kommt, den setze ich auf eine Wolke und lasse ihn ziehen. Also mit der Idee, es ist völlig okay, dass mein Gehirn Gedanken produziert, aber ich möchte mich einfach in dem Moment, wo ich eigentlich einschlafen möchte, nicht damit beschäftigen. Und deshalb nehme ich diese Gedanken und sage, hey, wir können uns auch morgen wiedersehen, aber jetzt erstmal ciao.
Ja, ist auch so eine schöne Distanz, oder? Man schickt die einfach so ein bisschen weg. Und man hat sie mitbekommen, okay, danke, hab dich registriert, bis morgen.
Ja, genau.
Dann, Christine, du hast für unseren Podcast heute was Besonderes vorbereitet. Welche Übung hast du uns mitgebracht?
Es ist eine Fantasiereise. Ich nenne die Der Baum. Also es dreht sich um einen Baum und darum, wie es diesem Baum im Lauf der Jahreszeiten ergeht.
Also, dann sagen wir euch an der Stelle schon mal Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dann gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de schreiben. Das ist unsere Adresse. Und dann würde ich sagen, schlaft gut mit Christines Einschlafübung.
Begib dich in eine für dich angenehme Position. Am besten vielleicht eine aufrecht sitzende Position, in der du dich wohlfühlst. Vermeide, deine Arme oder Beine zu überkreuzen. Nimm wahr, wie deine Füße auf ganzer Länge mit dem Boden Kontakt haben. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Ansonsten lass sie einfach offen und richte den Blick möglichst weit in die Ferne. Konzentriere dich auf das, was in dir vorgeht. Achte nun auf deinen Atem, ohne ihn zu verändern. Spüre, wie du ein- und ausatmest. Es geht ganz von allein, das Ein- und Ausatmen. Betone nun das Ausatmen. Gib mit jedem Ausatmen noch etwas mehr von deiner Anspannung ab, sodass du dich mit jedem Ausatmen noch etwas tiefer entspannst. Immer weiter und immer tiefer entspannst du dich. So weit, wie du möchtest und gerade so, wie es für dich angenehm ist. Stell dir nun einen Baum vor. Irgendeinen Baum, der gerade in deiner Vorstellung erscheint. Sieh dir diesen Baum an. Was ist es für ein Baum? Hat er eine ausladende Krone? Wie groß ist er? Wie dick sein Stamm? Steht er alleine auf einer Wiese oder im Wald, umgeben von anderen Bäumen? Schau dir auch die Umgebung näher an. Was siehst du dort? Nun wandert dein Blick zurück zum Baum. Du betrachtest seine Äste. Große, starke und ganz kleine, verzweigte. Die Blätter und die Rinde des Baums. Nun betrachtest du den Stamm genauer. Du berührst die Rinde sanft und spürst sie unter deinen Fingerkuppen. Legst vielleicht sogar die Flächen beider Hände ganz darauf. Nun lenkst du deine Aufmerksamkeit auf die Wurzeln. Stell dir vor, wie weit sie in die Erde hineinragen, sich immer mehr verzweigen. Versuche, den Halt zu spüren, den die Wurzeln dem Baum geben. Wie er mit ihnen fest in der Erde verwurzelt ist. Stell dir vor, wie der Baum mit diesen Wurzeln das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden aufnimmt, wie er trinkt. Und spür die Kraft, die dadurch im Baum aufsteigt. Wie sie durch die Wurzeln fließt, durch den Stamm, durch die Äste bis hin zu den Blättern. Stell dir nun vor, es ist Frühling. Stell dir vor, wie der letzte Schnee schmilzt, die ersten Knospen sprießen, daraus Blätter entwachsen, wie die Sonne wärmer wird und das Leben um den Baum herum erwacht. Du riechst den Frühling, den Geruch der Erde, den Geruch des Mooses und lauschst den zwitschernden Vögeln. Dein Blick streift über die Frühlingslandschaft und zurück zum Baum im Frühling. Seinem Stamm, den Ästen, den frischen Blättern, den Blüten, ihren Farben und vielleicht ihrem Geruch. Nun verabschiedest du dich vom Baum im Frühling. Es wird langsam Sommer. Die Wärme wird mehr. Du spürst sie auf deiner Haut. Sie wärmt dich angenehm. Eine Brise streichelt deine Haut. Und vielleicht steht die Sonne hoch am Himmel. an einem heißen Sonnentag und du siehst dich um. Du siehst die Landschaft um den Baum herum, den blauen Himmel mit kleinen weißen Wölkchen. Und du hörst, wie die Brise durch die Blätter schweift und es leise rauscht. Ein Vogel erhebt sich und gleitet im Wind davon. Stell dir den Baum im Sommer vor. Seinen Stamm, die Äste, die Blätter. Ist es vielleicht ein Obstbaum, der Früchte trägt? Nun verabschiedest du dich langsam vom Sommer. Und der Herbst kommt. Die Nächte werden kühler und am Morgen liegt der Nebel schwer auf den Wiesen. Noch hat die Sonne genügend Kraft, um ihn im Lauf des Vormittags zu verdrängen. Die Blätter am Baum färben sich schon und der Wind weht sie vereinzelt davon. Du kannst ihn schon riechen, den Herbst. Und in manchen Windböen braucht der Baum seine festen Wurzeln, die ihm sicheren Halt geben. Langsam fangen die Blätter an zu welken. Sie werden gelb und dann braun. Der Wind weht die Blätter vom Baum. Schau dir an, wie sie vom Baum segeln, wie der Wind noch etwas mit ihnen spielt, bevor sie sanft auf dem Boden aufkommen. Wie sie rings um den Baum herumliegen. Wie sieht der Baum nun aus? Sein Stamm, die Äste, die Natur und der Baum bereiten sich auf den Winter vor. Und du verabschiedest dich langsam vom Herbst. Stell dir nun den Winter vor. Den Schnee, die Kälte, den Baum im Winter, seinen Stamm, die Rinde und die kahlen Äste. Spür, wie du die kalte Luft einatmest, wie sie deine Lungen füllt bis in die Spitzen. Du stapfst durch den knirschenden Schnee und schaust in den Himmel, Wie sieht er aus? Um den Baum herum funkelt und glitzert die unberührte Schneedecke, die alles sanft zudeckt. Und unter der die Natur ruhig schläft. Und spüre auch die Ruhe in dir.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.